muss man ehrlich sein, ist bedingt, dass wir keine elektrische Schaltung hatten und die Teams wirklich auf elektrische Schaltung geschaut haben.
Ganz klar, das Patent quasi lag darin, einfach ein Kabel schon zu haben.
Ja. Die sind bei der Tour of California das erste Mal Access gefahren, also Wireless. Und dort wurden dann halt Kabel verlegt, die gar nicht da waren. Das heißt, die Hülsen wurden einfach nur in den Rahmen verlegt, aber wir hatten gar keine Kabel. Und dann im Rennen ist irgendeinem Fahrer hinten die Hülse rausgefallen und der Konkurrent daneben hat sich totgelacht und gesagt, Junge, du kannst heute nicht mehr schalten. Und dann hat er weitergeschaltet und er hat die Welt nicht mehr verstanden.
Hier wird auf 390 bis 450 Watt drauf.
Ja, genau. Ja? Also das ist unsere Chainbreaking-Maschine, heißt die. Aber das, was wir jetzt hier simulieren, ja, ist ein hartes Fahrradleben. Und das kriegen wir so in zweieinhalb Tagen nachgestellt.
Normaler Tag bei Lukas Schwarzbauer.
So ungefähr.
Wir schalten nur in definierten Laschenpositionen und haben ein extrem gutes, ja, eine Führung der Kette auf der Kassette. Und das ermöglicht halt eben das Schalten unter enormen Lasten.
Wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe, muss die Anzahl der Zähne gerade sein. Und dann wird es schwierig bei einer Road-Kassette, weil die viel enger getaktet ist.
Ganz, ganz genau. Also da bestellt der Rennradfahrer ja immer noch drauf, dass es ein Zahn Gangsprünge geben muss. Also ne, 10 Zahnritzel, 11 Zahnritzel, 12 Zahnritzel. Und das Dritte, und das ist, glaube ich, gerade für den Rennradbereich total ausschlaggebend, ist Effizienz. Also eine Kette ist unfassbar effizient und da kommt beispielsweise ein Getriebe lange, aber ganz lange nicht hin.
Ja, oder du steigst doch nochmal in den aktiven Radsport ein und wirst halt Weltmeister.
Dann, nee, ich bin ja... Oh, das tut weh gerade. Nee, ich bin gerade im aktiven Radsport und könnte sogar noch Weltmeister werden. Also Ziel ist es zumindest.
Stimmt, mit Cyclocross, ne?
Nee, Gravel.
Aber Gravel. Oh, nein, nein.
Aber das waren jetzt ganz viele Schüsse, aber ist auch egal.
Was hast du damals ehrlich gedacht, als ihr erfahren habt, die amerikanische Firma SRAM übernimmt eure Sparte?
Es war schon mit sehr gemischten Gefühlen. Also auch Angst dabei, ja. Mein Vater war bei Sachs und er war in der gleichen Abteilung. 1978 war das natürlich nicht so wie heute. Mhm. Man hat halt das einfach genommen, wo zugesprungen hat und wo man bekommen hat. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Jahr habe ich manchmal gedacht, das streiche ich am besten aus meinem Leben, weil ich war überhaupt nicht begeistert von dem Beruf. Ich hatte dann einen sehr, sehr strengen Ausbilder. Heutzutage würde der wahrscheinlich hinter Gittern sitzen, aber inzwischen muss ich sagen, ja, ich liebe meinen Beruf. Ob das jetzt, ich sag's mal salopp, für ein Auto ist oder für ein Fahrrad oder für ein Motorrad, ja, wir können das.
Heute lassen wir den Besenwagen in der Garage stehen und reihen uns dafür mit dem Materialwagen ein paar Positionen weiter vorne ein. Hier sind wir noch näher dran am Peloton und werfen einen direkten Blick auf das Material der Profis. Im Materialwagen sind wir auf der Suche nach den neuesten Innovationen, Produkten und Entwicklungen, aber vor allem auch nach den Geschichten dazu. Wir sind zu Gast bei Herstellern, sprechen mit den Menschen hinter den Marken, mit Tüftlern und Experten und nehmen euch mit in die Büros, Labore und Werkstätten des Radsports.
Ja, dann erstmal herzlich willkommen hier bei SRAM in Schweinfurt. Die drei Ganoven vom Besenwagen sind da. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. Ja, Frankenland, etwas ruhig, aber unser Facility hier ist ziemlich cool und ich freue mich, dass ihr hier seid, dass wir wirklich mal so ein bisschen durchgehen, was wir hier überhaupt machen und dass es wirklich viel deutsches Ingenieurwerk in unseren Teilen steckt, um euch das mal so ein bisschen zu zeigen.
Hier habt ihr gerade Thorsten Wilhelms gehört, der uns an der Tür in Schweinfurt begrüßt. Wir stehen dabei in so einer Art Radmuseum, zwischen Rädern, die man eigentlich nur aus Übertragungen oder aus dem Netz kennt. Wir sehen zum Beispiel ein Tour de France-Rad von Andy Schleck, das Rad von Justin Williams von Legion of LA oder ein Rad, was regelmäßig als Spendenprojekt nach Afrika ausgeliefert wird. Wer die Folge mit Thorsten Wilhelms noch nicht gehört hat, jetzt bitte mal Folge 231, The Big Ring of Success, hören. Super spannende Geschichte. Thorsten war ein erfolgreicher Sprinter und hatte seine Karriere eigentlich schon beendet, um in der Firma seines Vaters zu arbeiten oder diese weiterzuführen, und kam dann aus dem Nichts wieder in die Profikarriere zurück und hat nochmal richtig Erfolge gefeiert. Thorsten ist schon relativ lange bei SRAM und hatte uns damals eingeladen, nach Schweinfurt zu kommen, um uns die heiligen Hallen zu zeigen.
Also Jungs, wir gehen jetzt in den XX-Raum, was eigentlich ein Mountainbike-Raum ist. Hier begrüßen wir Produktmanager von Rahmenherstellern.
Ist der Rennradraum ungemütlicher als der?
Der Rennradraum ist in der Mache. Der wird natürlich, noch besser.
Wir sitzen nämlich hier auf riesigen Sofas.
Ja, also wir kleckern nicht, wir klotzen. Und der Rennradraum wird sicherlich genauso werden. Aber den haben wir tatsächlich noch nicht fertig, deshalb Mountainbike. Generell von der Geschichte SRAM. Angefangen hatte ich mal kurz erwähnt, wir haben mit der Gripshift angefangen. In der Garage in Chicago. Mittlerweile schon ein paar Jahre her, aber das war so das erste, die erste Idee war wirklich für Triathleten, die Jungs von der Rahmenschaltung wegzubekommen, erste Aero-Lenker, dass die wirklich am Lenker schalten können. Und diese Gripshift wanderte dann wirklich in Europa in Citybikes, in Kombination mit unserem Competitor.
Das war alles schon in den 2000ern auch, oder?
Ja, nee, das war 19...
Ja, viel früher.
Sonst also, was, ja.
Aus meinem Kinderrad viel hatte früher. Ich auch Gripshift.
Ja, ich kann mich auch noch erinnern, aber ich versuche mich gerade zu erinnern, wann ich das eigentlich.
Also uns gibt es jetzt schon über 40 Jahre. SRAM ist how old?
Ja, ich wollte gerade sagen, so wie ich.
So, und also es war wirklich erst nur die Gripshift, die dann wirklich, in Amerika hast du ja keine Citybikes, was dann in Europa wirklich langsam losging. Da gab es dann nochmal so ein bisschen Ärger mit unserem Competitor. Das ist eigentlich eine interessante Geschichte. Die haben dann unsere Gripshift doppelt teuer verkauft, was Anti-Dumping-Gesetz verletzt hatte, sodass es da noch ein bisschen Gerichtsstreit gab. Und SRAM hat dafür Geld bekommen und hat dieses Geld genommen und in die erste Mountainbike-Gruppe investiert, die dann wirklich sehr gut ankam, was so der Start war. Und dann war es 1997, dass Sachs hier in Schweinfurt.
Jetzt kommt die Geschichte, warum sitzen wir im Mountainbike-Raum in Schweinfurt?
Ja, die was ja eine Traditionsfirma ist, die wirklich über 100 Jahre alt ist, mit Ernst Sachs, der der Erste war, der Kugellager in Naben verbaut hat, in Einrädern und dann Dreigang-Nabenschaltung etc. Sachs hat dann ja viel im Autobereich sich etabliert mit Kupplungen und Stoßdämpfern, und die wollten diesen Radzweig einfach loswerden, weil da war im Endeffekt wenig Profit zu holen, es war wirklich Quantity, und für SRAM war es halt perfekt. FK Day war auf der Suche in Europa wirklich den Markt aufzubauen. Wir hatten dann Customer Service in Holland bis heute. Und dann bot sich das wirklich an, diese Radsparte von Sachs zu übernehmen, 1997, mit den Angestellten, eben auch wie ein Michael Jakob vom Musterbau. Die Sachs-Leute wurden dann wirklich übernommen und die Produktion lief hier in den großen Hallen mit Namensschaltung. Und das ging auch ein paar Jahre und auch richtig mit hoher Stückzahl. Aber für SRAM war es dann wirklich auch eigentlich ein Beiwerk, immer noch eine Sicherheit als Business, aber es wurde sich halt wirklich konzentriert in Mountainbike-Gruppe, und dann ging es wirklich los, dass 2002 wurde RockShox übernommen, 2006 wurde Zip übernommen, Truvative hat die Kurbeln hergestellt, und so wurde eins nach dem anderen wirklich zusätzlich in die SRAM-Familie geholt. Und dann 2006 war eigentlich die erste Road-Gruppe am Start. Ging los mit der Force, die Fossi früher auch gefahren hat.
Genau, im ersten Jahr sogar, ja.
Ich habe sie damals für Pro Cycling in Florenz getestet.
Erstes Jahr heißt was? Erstes Profijahr, oder?
Nee, im ersten Jahr, also die kam auf den Markt und wir sind sie damals bei Heinz von Heiden direkt gefahren.
Ach, im ersten Jahr von SRAM Road.
Genau, wir hatten Focus damals auch als Sponsor. Ich glaube, da gab es eine enge Verbindung einfach auch dann zu SRAM irgendwie.
Ja.
Deswegen hatten wir hatten den ersten Focus Carbon Rahmen, der aber noch hinzugekauft war, glaube ich, aus Asien. Und dann halt die SRAM Force. Ja. Und dann bei Müllrahmen auch mit das erste Team, was wir, glaube ich, dann mit Sandy Red dann bekommen hatten.
Absolut. Ja. Milram war von den Radherstellern auch das erste deutsche Brand. Also Canyon und auch Focus waren eigentlich die ersten Hersteller, die in den Profizirkus eingestiegen sind damals. Da gab es halt vorher Condor irgendwann, 50 Jahre vorher so ungefähr. Ja. Und da war dann halt SRAM auch mit dabei, ganz genau.
Meine erste Red, mechanisch elffach, war, glaube ich, du warst da schon weg, aber ist nicht Lamonta bzw. SC Wiedenbrück der Nachfolgeverein, dann BMC mit dieser Gruppe gefahren? Ich glaube, von Holger Sievers das Rad habe ich abgekauft und da war die erste Red drauf. Das waren noch diese ganz kleinen Hebel, ne? Und die war ultra leicht auch, natürlich, ne? Das war das Geile daran mit diesem Double Tap.
Genau. Was cool war.
Ja, das hat auch funktioniert.
Du hast halt wirklich nur einen Tap gehabt, durchgedrückt, hast du hochgeschaltet und angetippt, hast du runtergeschaltet. Was ja auch im Mountainbike-Bereich auch aufgetreten ist. Ja, also es wurde halt sich auch immer bereichert von beiden Gruppen sicherlich. Ne? Ja.
Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie der Schritt kam von Zug geführt hin zu
Das war ja dann der große Wurf.
Wireless. Vor allem, warum Wireless? War das aufgrund dessen, dass andere Patente oder dass Patente einfach da waren von anderen Herstellern? Oder war das schon immer dann die Vision auch von SRAM? Wir wollen etwas, was komplett ohne Kabel, ohne Leitungen auskommt.
Kurzer Einwurf, bevor du anfängst. Das war auf jeden Fall ein Riesenhype damals. Also jeder, diese Gruppe konnte man sich neu...
Thema sonst davor zu sagen.
Interessanterweise ist ja auch Mavic hat, glaube ich, das ja schon mal probiert, ne?
Ja, im Endeffekt schon. Aber es hat halt nicht funktioniert, ne? Aber das war ja 20 Jahre, das war 1900, was weiß ich,
also
92 oder so.
Unser Redakteur hier vom Besenwagen, der vierte Mann, der war nämlich einer der Ersten, der diesem Hype aufgesessen ist und der Erste im Freundeskreis, der diese kabellose Gruppe hatte.
Also zu meiner Zeit als Profi, da kam SRAM dann zum ersten Mal in meinem Bewusstsein, weil auch extrem viele Teams quasi ein Sponsoring mit SRAM dann hatten. Die kamen so von gefühlt von heute auf morgen so in den Profi-Radsport. Und selbst bin ich es dann ab 2013 dann bei MTN gefahren, dann aber auch mit Zip-Laufrädern. Das war schon ein ganz cooles Setup dann, so gerade in der Kombination auch.
Ja, gerade am Anfang der Road-Gruppe hat SRAM wirklich viel Gas gegeben. Da hat Jason Phillips das komplett alleine gewuppt und die hatten 8 Teams. Haben auch die Tour gewonnen und CSC mit Jalabert und Astana. Also waren wir groß aufgestellt. Doch dann kam genau dieses Elektro-Thema, dass die Konkurrenz wirklich Elektroschaltung auf den Markt gebracht hat. Und zu der Zeit war ich auch bei SRAM beim Sales. Und es war schwer, es war wirklich schwer. Also die Red mit Kabel wurde wegen der Leichtigkeit gekauft. Die Force wurde ignoriert und das haben wir jetzt halt komplett gedreht. Ja, also unsere gesamten, es ist nicht nur, dass die Red jetzt funktioniert oder gut läuft, sondern komplett in jeglicher Preiskategorie räumen wir jetzt wirklich stark ab. Das hat aber gedauert. Also wir waren, glaube ich, 6 Jahre ohne elektrische Schaltung und es war genau, wie du es vorhin angedeutet hast, für SRAM war ganz klar, wir kaufen hier keine Rechte. Da sieht man wieder, wie klein Campagnolo ist. Campagnolo hatte auch elektrische Schaltung. Die wurden gar nicht zur Kasse gebeten, weil die wirklich so klein sind.
Okay, also ganz kurz, das Patent quasi lag darin, einfach ein Kabel schon zu haben.
Ja.
Und das heißt, eigentlich hat es Kampa verletzt, aber war...
Hat keinen interessiert, ganz genau, hat keinen interessiert, krass. Weil man glaubt immer, dass Kampa so groß ist. Ich war auch immer ein Kampa-Fan, auf jeden Fall. Aber die haben ja wirklich nur die Road-Gruppe und was wir alleine mit RockShox umsetzen... ist enorm, ja, das und das ist halt der Punkt, dass Kampa wurde nicht ernst genommen und für uns war auch immer wichtig, Kampa auch am Leben zu lassen, ja, weil es ist gut, einen dritten Anbieter zu haben. Mit dem Elektrischen war dann ganz klar, wir müssen was ganz Neues auf den Markt bringen, was wirklich konkurrenzlos ist. Und da ist auch eine lustige Anekdote passiert. Wir haben mit Team Action, mit Axel Merckx war so das erste Testteam, weil das war halt nicht Pro Tour. Die haben wir ja von Anfang an unterstützt, über Jahre. Die sind bei der Tour of California das erste Mal Access gefahren, also Wireless. Und dort wurden dann halt Kabel verlegt, die gar nicht da waren. Das heißt, die Hülsen wurden einfach nur in den Rahmen verlegt, aber wir hatten gar keine Kabel. Und dann im Rennen ist irgendeinem Fahrer hinten die Hülse rausgefallen und der Konkurrent daneben hat sich totgelacht und gesagt, Junge, du kannst heute nicht mehr schalten. Und dann hat er weitergeschaltet und er hat die Welt nicht mehr verstanden. Also das war schon echt interessant und als wir mit dem Produkt rausgekommen sind, war halt wirklich Skepsis angesagt. Die Leute haben gesagt, wir hacken das. Ja, bei der Tour Alpe d'Huez, da braucht sich nur einer hinstellen und kann das.
Jammer.
Ja, und dann ist Feierabend. Aber dadurch, und das ist wirklich das Coole, und das haben wir bis heute mit den Teams, wenn die ein Zeitfahrrad aufbauen müssen, das geht 3 Stunden schneller, ne? Weil du halt nichts verlegen musst und jedes Mal, wenn du einen Teil austauscht, wird die Gruppe neu gepairt, dauert 20 Sekunden und du hast eine neue Frequenz. Und das ist eben auch dieses Besondere, dass es nicht zu hacken ist. Mhm. Und dann sehen wir jetzt halt eben auch, dass wir mit den günstigeren Gruppen, die einfach nur mehr wiegen, aber eben die gleiche Technologie haben, wir jetzt wirklich auf dem Markt so präsent sind, dass wirklich alle Gruppen angenommen werden und nicht nur die Top-Red-Gruppe.
Ja, ihr habt dann ja irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube so 2016, 15, 17, glaube ich, mit Aqua Blue, habt ihr auch schon mal einfach versucht, ne?
Das stimmt, ja.
Genau. War das so einfach wirklich so einfach so ein Testballon für das, was dann jetzt auch dann Jahre später kam? Oder war das eigentlich schon, also ist irgendwie, ihr habt versucht, habt gesehen, es hat so semi funktioniert? Also der Anwendungs, ich glaube, da war dann wahrscheinlich die Kassette noch nicht vielfältig, also die Abstände noch nicht gut genug, was auch immer. Habt ihr es dann wieder verworfen und dann wieder das neu aufgegriffen, das Thema One by on the Road? Oder war das ein durchgängiges Thema?
Also das Thema One by war natürlich immer präsent, weil wir im Mountainbike einen riesen Erfolg hatten, eben mit diesen großen Kassetten, wo auch wieder Skepsis kam. Wir haben ja auch nie dreifach angeboten im Markt und der größte Markt im dreifach Kettenblätter war in Holland, wo wir ja so viele Berge haben. Also auch da, wir waren immer kompakt, war unsere Kurbel. Mhm. Wir haben nie dreifach gemacht und das Ziel war immer One-By zu gehen. Beim Mountainbike hat es super geklappt. Dort wurden dann unsere großen Kassetten belächelt. Wir hatten ja mit 1042 angefangen, aber dann wurde auf einmal gesagt, ja, in den Alpen kannst du es nicht gebrauchen. Dann hatten wir 1050 und im Rennradbereich war das natürlich schon immer im Auge. Wir wollten immer Simplicity haben bei SRAM, immer weniger und einfacher. Gerade mit dem Schalten, dass du wirklich wie jetzt links schaltest du hoch, rechts schaltest du runter. Wir wollen es einfach gestalten, weil wir jetzt wissen, wie man schaltet. Aber wollen wir ehrlich sein, 90% der Rennradfahrer schalten definitiv zu wenig. Der Shifter ist zu weit weg oder sie haben gar nicht den Willen, auf 85, 90er Trittfrequenz zu bleiben. Mhm. Ja, die schalten ja alle nicht. Und das war eigentlich unser Hauptziel, das wie beim Mountainbike einfach zu machen, dass du wirklich mit einem Knopfdruck wirklich alles machen kannst. Also das mit dem Team Aqua Blue war eigentlich ein Lucky Punch, wo wir auch gedacht haben, ihr seid ein bisschen zu früh, weil das 3T-Rad hatte auch nicht mal einen Hänger. Also die konnten nur One-By gehen.
Ich bin das Rad übrigens mal gefahren.
Ja, ist so viel gewesen.
Das fuhr sich nicht. Das hat keinen Spaß gemacht, das war furchtbar.
Und das war, die waren eigentlich nur ein Jahr zu früh. Also wir hatten eigentlich schon alles hier in Schweinfurt fertig, aber das Agreement war ein Jahr zu früh und dann haben die auch ihren eigenen Kranz mitgebracht und hatten davon 10 Stück nicht mehr und das ging mal 9 los. Und das hat einen Grund, warum wir nicht 9 machen. Wir machen nur 10, weil 10 funktioniert sehr gut, 9 ist definitiv zu klein. Und deshalb waren die halt wirklich, die hatten diese Riesensprünge dann in der Kassette, das war nicht mal unsere Kassette, das funktionierte nicht. Also es war wirklich nur ein Jahr zu früh. Mhm. Jetzt siehst du ja auch, die Teams nutzen immer mehr One-By, aber oder nutzen beides, sagen wir es mal so. Du hast halt wirklich alle Alternativen nehmen.
Ich kann das jetzt einmal erklären für dich, warum das bei den Holländern mit den Dreifach-Übersetzungen so ist. Die fahren ein- oder zweimal im Jahr ins Sauerland.
Aber, ja, sehr gut. Stimmt aber, ne? Also ich, wenn du im Sommer durchfährst, durch Sauerland, ja, sind nur gelbe Nummernschilder.
Alle kommen es auch von Holländern.
Ja. Warum der gefühlte Rückzug aus dem Profisport? Irgendwann dann so auch in dem Zeitraum. Also, wie gesagt, gefühlt, ne?
Ja, du hast da vollkommen recht. Es muss man ehrlich sein, ist bedingt, dass wir keine elektrische Schaltung hatten und die Teams wirklich auf elektrische Schaltung geschaut haben. Und wir hatten ja wirklich innovative Ideen, auch mit der Force One im Cyclecross, die wirklich sehr beliebt war. Aber es war auch mit Wout van Aert zum Beispiel, der dann gesagt hat, ich fahre eure erste Access E-Tap-Gruppe, 11 Speed, im Cyclecross. Es war aber eine Road-Gruppe, weil alle wollten Elektrik fahren. Mhm. Und das war genauso die Zeit, wo wir wirklich von 8 Teams runtergegangen sind. Wir hatten teilweise nur 1 oder 2 Teams, also im Top-Bereich. Und dann mit Access war auch am Anfang die Skepsis da wirklich und ja, aber der Erfolg hat uns dann recht gegeben und jetzt rennen sie uns definitiv die Tür ein.
So ist es gerade und da drängt sich mir jetzt so ein bisschen die Frage auf, ich will jetzt hier gar nicht irgendeinen Konkurrenten in den Himmel heben und den anderen nicht, aber denkst du so, aus dem Bereich, wo ihr damals zu spät wart oder spät wart mit dem Elektrischen und Shimano, der totale Marktführer in dem Moment war, denkst du, das ist auch so ein bisschen der Grund, worauf sich Shimano vielleicht ein bisschen zu lange ausgeruht hat und jetzt, also ich habe gerade den Eindruck, dass da eben jetzt schon länger nichts mehr passiert ist und jetzt ihr gerade totales Überwasser habt.
Ja, das stimmt. Man muss auch
also ist auch eine Gefahr, ne? Also
ja, na, absolut. Aber man muss auch sagen, dass allein Ultegra hatte zu der Zeit mehr als 50% Marktanteil. Ultegra, wir reden jetzt nicht von Shimano, nur Ultegra. Und das hat funktioniert, das lief einwandfrei. Und ich glaube auch, dass wir mehr abgestempelt wurden, Menschen im Mountainbike-Bereich, da übernehmen sie jetzt 80% Marktanteil, das funktioniert super, aber Rennrad kommen sie nicht weiter. Und das war genau bei uns eben der Punkt, wir haben auch ganz klar gesagt, wenn wir jetzt zurückkommen, dann muss es richtig krachen. Und das ist jetzt genau der Vorteil, den wir damit ja erzwungen haben, muss man wirklich sagen. Und da kommt jetzt wenig nach. Und auch die haben jetzt natürlich die Hürden, die wir vorher hatten. Mhm. Bloß, wenn man jetzt sieht, wie wir weiterarbeiten, dass wir wirklich unsere Gravel-Gruppe, wir schießen wirklich nach, wir sind immer weiter innovativ, wir mit unseren Teams jetzt arbeiten wir eng zusammen, früher wurde wirklich gesponsert, da gab es eine Gruppe und dann haben wir nur aufgepasst, dass es richtig anwenden, aber das war's und jetzt holen wir wirklich Feedback ein und verbessern kontinuierlich, würde ich sagen, und das ist wirklich auch der Punkt, was wichtig ist.
Und dafür sind wir heute hier, uns das mal anzuschauen, wie ihr nachschießt und ja, hier arbeitet.
Aber einmal Milestone war dann schon das Ding mit Jumbo-Visma, ne? Also ich glaube, ihr wart vorher schon da mit Trek, Lidl Trek, Movistar und so, aber ich glaube, das war jetzt schon nochmal so Next Level, jetzt mit Bora. Aber ich finde so, Jumbo hat schon nochmal so die Wahrnehmung verändert, auch gerade dieses Thema One Buy wieder relevant auf die Bühne gebracht. Also wenn die vorher irgendwie mit Movistar, ohne den zu nahe zu treten, aber wenn die nur One Buy nutzen, also ich meine, also die Räder guckt man sich eh weniger an, weil es sind jetzt nicht so die ganz krassen Stars wie bei Movistar, wie bei Jumbo am Start, aber jetzt dann mit Roglic und dann auch Jonas Vingegaard bei der Tour mit One Buy, ich glaube, das ist schon nochmal so ein bisschen so in der Wahrnehmung Game Changer. Und was Shimano halt nicht hat, das muss man halt auch sagen, das sehe ich auch immer wieder bei Leuten, die von denen gesponsert werden, diese komplette Integrierbarkeit, also dieses Mix and Match. Und das ist da halt nicht so gegeben. Und das muss ich halt auch sagen, ist halt auch ein Grund für mich als Athlet, Swam zu fahren, weil das findest du da halt einfach nicht, selbst wenn du wirklich suchst. Ja, aber das ist da halt nicht so gegeben. Ja,
ja, mit Jumbo war, ich glaube, das Entscheidende mit Jumbo ist, dass die wirklich jemanden gesucht haben. Also, dass wir nicht an die Tür geklopft haben, sondern die haben jemanden gesucht, mit dem sie zusammen ja innovativ Sachen ändern, um sich wirklich zu verbessern. Und das ist eine Symbiose, muss man wirklich sagen, dass wir uns wirklich in einer engen Arbeit wirklich, die geben uns Feedback und wir steuern nach. Es ist also nicht nur, dass wir das Produkt liefern und die fahren es einfach. Und das ist das, was sie auch vermisst haben, was sie vorher nicht bekommen haben. Und wenn sie mal ein Problem hatten, Probleme passieren bei uns ganz genauso. Da wollen wir hier nicht einen blauen Himmel malen. Aber ich glaube, dass wir mehr zuhören und schneller reagieren und auch da sind und nicht weglaufen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende und das hat uns einen riesen Imagegewinn gegeben. Das muss man wirklich so sagen. Das sehe ich jetzt auch mit Bora. Die sind bei Weitem sofort dabei, interessiert und wollen halt mit uns arbeiten und nicht und sagen nicht einfach, ja, ihr seid Sponsor, schickt uns die Sachen.
Als nächstes begleitest du uns ins Labor. Alles, was an Fahrrädern geschraubt wird, wird hier von SRAM bis zum Exzess getestet. Nach Couch und Kaffee mit Thorsten laufen wir jetzt also durch die Flure und Hallen, wo wir rechts und links durch die Fenster schauen, neugierig in die Werkstätten gaffen. Die sehen eher nach Forschungslaboren aus als nach öliger Werkbank. Und im MTB-Bereich gehen wir dann ins Testlabor.
Also gut, wir stehen hier vor unserem Testlab in Schweinfurt. Mein Name ist Markus Klier. Ich bin seit 25 Jahren jetzt mittlerweile bei SRAM dabei. Habe noch die Anfänge auch fast miterlebt von einem kleinen Familienunternehmen jetzt hin zum Weltkonzern. Und auch hier in Schweinfurt sind die ersten Rennradgruppen damals entwickelt worden. Also das ist jetzt auch schon knapp 20 Jahre her, wenn wir die erste Force-Gruppe hier entwickelt haben. Ja, und jetzt mittlerweile sind wir schon 3-4 Generationen weiter von der Entwicklung her. Wenn euch dann ein Teil auf dem Testing, das wir hier in Schweinfurt machen, zeigen. Lab-Testing ist immer nur die halbe Wahrheit. Also viele Sachen werden nach wie vor im Feld von Fahrern aller Klassen ausprobiert. Also die gesponserten Profiteams kennt ihr, die mit SRAM sehr eng zusammenarbeiten. Da werden viele Sachen auch von den Profifahrern getestet, bis hin zu Freizeitfahrern, wo ich mich mittlerweile dazu zähle. Also die gesamte Bandbreite und alles das, was wir aus dem Feld erfahren, wird hier im Lab versucht, dann nachzustellen.
In was warst du Vize-Weltmeister?
Ha! Da hat der Thorsten wieder zu viel verraten. Ich habe mich ein bisschen auf Zeitfahren spezialisiert die letzten Jahre. Ist auch mittlerweile wieder vorbei, aber 2015 bei der UCI Amateurweltmeisterschaft habe ich es bis aufs Podium geschafft. Nicht ganz oben, aber ja. Und heutzutage, also alles, was hergeht. Ab und zu mit dem Thorsten Rennrad unterwegs, Gravel, Mountainbike, also alles, was hergeht.
Ja, ich bin der Christian. Ich bin jetzt hier verantwortlich fürs Testlab. Bin noch nicht so lange dabei wie der Markus, erst 2 Jahre. Aber wie gesagt, ich verantworte hier das Testlab und ja, da geben wir euch jetzt mal einen Einblick, was wir da eigentlich machen und was wir gerade auch für die Road-Seite testen.
Also Testlab von außen erstmal so ein bisschen so Aquarium. Großer Fensterrahmen rot, man kann reingucken, aber es steht hier schon nichts aufnehmen.
Genau, normalerweise dürfen unsere Besucher hier nichts aufnehmen und normalerweise dürfen sie auch nicht hier rein. Aber ihr wart ja angekündigt und deswegen haben wir ein paar Sachen abgedeckt, ein paar Sachen können wir euch zeigen.
Wir mussten auch so Verträge unterschreiben, dass wir gekidnappt und verschleppt werden, falls wir was weitergeben.
Das ist unser Standard, ja. Ja, hätte ich gesagt, bleiben wir gleich mal hier in dem Bereich stehen. Also in Schweinfurt hier im Testlab, wie gesagt, machen wir verschiedenste Sachen. Hauptsächlich natürlich Kassette und Schaltwerk, auch für Road. Aber wir machen zum Beispiel hier auch Komplettradtests, weil die Entwicklung der Narben für die Zip-Laufräder bei uns hier in Schweinfurt am Standort ist. Das heißt Felge und so.
Also wir sehen jetzt hier gerade so ein Aquarium, wo sich unten eine fette Rolle dreht, wo, glaube ich, ein paar Schlaglöcher simuliert sind. Und obendrauf sieht aus wie eine 808-Felge.
Ja, genau, das ist unsere rollende Landstraße und das ist jetzt eine 808-Felge mit einer entsprechenden Narbe drin. Und was wir hier testen, sind die Narben, die Lager zum Beispiel. Und wir machen hier einen klassischen Dauerlauf. Und ja, wenn ich klassisch sage, dann ist das auch schon ein sehr bewährter oder sehr alter Test. Das Prinzip, so wie es jetzt hier steht, das gibt es eigentlich schon seit über 80 Jahren. Aber ist immer noch ein wichtiger Test für die Qualifizierung von unseren Teilen.
Also einen Punkt kann ich noch dazu ergänzen. Das haben wir auch noch in den letzten Jahren immer wieder verifiziert bei Paris-Roubaix. Also in den einzelnen Segmenten sind wir auch mit Messdatenerfassung mit Profiteams zusammengefahren, um zu sehen, welche Impacts, welche Belastungen kommen auf die einzelnen Komponenten. Und das hier ist eine einfache Nachstellung im Prinzip nur für die Laufräder. Also Wir haben auch lernen müssen, zum Beispiel Schaltmechanismen im Schalthebel selber, noch gerade im mechanischen Bereich mit Klinken, sind genauso den Belastungen ausgesetzt und müssen entsprechend sicher von unserer Seite aus konstruiert sein, dass du keine ungewollten Schaltvorgänge auf Pflastersteinen eben bekommst.
Ja, genau. Also wie gesagt, hier im Testlab gibt es die verschiedensten Bereiche. Was wir hier auch machen, wir testen auch sehr viel Umwelteinflüsse. Wir haben verschiedene Klimakammern, was man da hinten zum Beispiel sieht, wo wir von minus 30 bis plus 60 Grad eigentlich auch alles abdecken können. Gerade die ganzen Elektronik-Schaltkomponenten.
Gerade so Akkus, ne?
Die werden dann auch leer, vorbelastet und teilweise dann noch in einem Water-Dunk-Test, das heißt mit einem Meter Wassersäule versenkt. Und dann wird geschaut, ob wirklich auch vor und nach dem Test alles noch dicht ist.
Also könnte ich theoretisch mit meinem Rad mit SRAM-Schaltung unter Wasser einen Meter tief fahren?
Könntest du machen, ja, kannst du machen. Du kannst sogar dann noch schalten, würde funktionieren.
So, wir latschen ein bisschen weiter zur nächsten Apparatur. Ich würde sagen, der Raum hier ist 40, 50 Meter auf 30 Meter.
Ja, wir haben hier ungefähr so 1000 Quadratmeter Testfläche hier im Lab. Wir haben insgesamt über 60 verschiedene Prüfstände und hier allein im Lab arbeiten 13 Leute, um diese Prüfstände zu bedienen, zu rüsten, die ganze Dokumentation zu machen von den Tests, und natürlich auch die Maschinen in Stand zu halten und immer die Prüfschritte, die Testverfahren mit weiterzuentwickeln, um dann eben auch auf den aktuellen Stand. Also wir haben weltweit 8 Testlabs. Wir sind eins der größten hier. Das andere, was auch ähnliche Größe hat oder flächenmäßig, glaube ich, mittlerweile sogar etwas größer noch ist, ist Colorado Springs, wo eben die ganzen RockShox-Produkte entwickelt und getestet werden. Aber wir haben eigentlich an jedem Standort was. Wir haben zum Beispiel ein Testlab in Portugal, in Coimbra, wo die Ketten entwickelt werden. Wir haben in Chicago ein Testlab, wo zum Beispiel die Road Arties, also die Schaltwerke, entwickelt werden. Wir haben in Indien ein Testlab, wo natürlich auch die Kompletträder getestet werden. Wir haben auch in Taiwan an unserer Factory dran 2 Testlabs, die dann hauptsächlich die Serienqualifikation machen. Also von den Produkten, die dann aus der Produktion kommen, die werden auch ständig getestet.
Ja, eine Sache kann ich noch ergänzen. Alle Prüfstände, die du hier siehst, sind Eigenentwicklungen. Das heißt, so ein Lab wie dieses wirst du weltweit nicht nochmal ein zweites Mal finden. Das ist quasi alles Know-how über die letzten 20 Jahre, 30 Jahre aufgebaut und sind von der Prüfstandsentwicklung hin bis zur Testmethodenentwicklung alles Eigenentwicklung unserer Ingenieure.
Also passt mal auch gut auf, dass das ein bisschen hier bleibt.
Genau, deswegen lassen wir nur sehr selten externe Besucher ins Lab.
Also hier wird gerade jetzt auch ein Test eingerichtet. Das ist unsere Chain-Breaking-Maschine, heißt die. Das heißt, hier werden Schaltvorgänge simuliert an der Kassette und wir bewerten eben, wie gut dann die Schaltvorgänge funktionieren. Und ja, ihr habt es jetzt wahrscheinlich nicht gehört, aber man hört natürlich dann auch immer den Schaltvorgang. Aber das reicht natürlich nicht für uns jetzt zur Entwicklung und zur Bewertung, sondern wir nehmen einen haufenweise Daten noch dazu auf. Drehmomente, Drehzahlen. Und was hier noch besonders ist, wir haben eine Highspeed-Cam an jedem Prüfstand. Das heißt, wenn mal irgendwas nicht so gut funktioniert hat, haben wir Eingriffsgrenzen, wo der Prüfstand stehen bleibt. Und wir speichern dann die letzten 8 Sekunden und können uns das dann in Slow-Mo angucken, beziehungsweise die Test- und Designingenieure schauen sich dann an, ja okay, was hat jetzt an meinem Schaltdesign hier vielleicht noch nicht so gut funktioniert, wo kann ich Optimierungen noch vornehmen. Das heißt, wir testen jetzt nicht einfach nur und gucken, ob es am Ende gehalten hat oder nicht, sondern ganz wichtig ist natürlich auch, wie ist die Performance und wie können wir unsere Produkte dann zielgerichtet weiterentwickeln.
Wenn man sich die Maschine hier genau anguckt, früher hat man noch gelernt, man soll ein bisschen Druck vom Pedal nehmen, wenn man schaltet. Hier wird auf 390 bis 450 Watt draufgeschaltet, ne?
Ja, genau. Also kommt immer aufs Requirement an. Du siehst ja auch, es dreht relativ langsam von der Kadenz. Also wenn wir jetzt noch mit einer realistischen Kadenz testen würden, wäre die Wattzahl natürlich nochmal deutlich höher. Brauchen wir aber jetzt hier nicht für die Bewertung des Schaltvorgangs, weil wir klammern hier zum Beispiel auch den Sinus aus.
Der Sinus wäre der Abstand zwischen linken und rechten Pedaltritt in dem Moment?
Genau, das wäre der Sinus, praktisch die Sinuslast, die du normalerweise hast.
Aber mit den Totpunkten oben und unten an der Kurbel.
Genau. Wir testen jetzt hier mit einer Konstantlast, um dann eben auch reproduzierbare und vergleichbare Ergebnisse zu kriegen. Und das ist so ein bisschen der Unterschied auch zwischen dem Feldtesting, wo es auch viel um subjektive Gefühl geht. Und hier geht es natürlich um die Vergleichbarkeit, um die Bewertbarkeit von Entwicklungsschritten.
Hat man so Lieblingstestathleten?
Ich denke, wir haben schon einige Kandidaten, die Sachen da härter testen. Aber ich sag mal, so hart, wie wir es teilweise mit den Prüfständen aber auch hinkriegen, wird es schon schwierig.
Ja, die Extremszenarien waren natürlich auch immer wieder Sprintszenarien, wo die letzten Gänge eigentlich nur genutzt werden. Also wo es vielleicht 14, 13, 12, 11, 10 runter, wo nochmal die letzten Meter mit teilweise deutlich über 1000 Watt geschalten wird, wo wir für uns sehen müssen, dass diese Schaltvorgänge auch perfekt in beide Richtungen gehen. Das ist immer so der kritische Bereich. Und den versuchen wir hier auch eben entsprechend nachzustellen.
Also das ist jetzt zum Beispiel ein Dauerlaufprüfstand. Hier testen wir wieder Kassetten, aber jetzt geht es nicht um Schaltvorgänge, sondern jetzt geht es wirklich hier um Haltbarkeit der Kassetten. Und was wir hier machen, wir testen jedes Rätsel einzeln durch. Und meistens reicht auch nicht eine Kette, sondern wir brauchen mehrere Ketten, weil das natürlich trotzdem das Verschleißteil ist, um dann Ausfälle, Risse oder solche Sachen an unseren Kassetten zu generieren. Wir gehen mit sensorausgestatteten Fahrrädern raus ins Feld, stellen Fahrsituationen nach, die kritisch sind, nehmen dann diese Fahrsituationen auf, werten das aus und gehen dann auf die Prüfstände. Also wir versuchen dann praktisch das, was im Feld ist, diese kritischen Situationen auf die Prüfstände zu bringen, um so einfach unsere Produkte weiterzuentwickeln. Weil viele Sachen, die du im Alltäglichen auf dem Rad machst, ja gar nicht kritisch sind für die Produkte, sondern dass du wirklich siehst, wo gibt es Probleme, und das versuchen wir hier beschleunigt nach.
Und das Ding läuft jetzt quasi so lange, bis die Kassette den Geist aufgibt?
Genau, das läuft jetzt so lange, bis man an den einzelnen Ritzeln erste Risse sieht, und dann dokumentieren wir das und schauen, wie es dann weitergeht.
Und vorher gibt ein paar Mal die Kette den Geist auf?
Vorher gibt ein paar Mal die Kette den Geist auf, genau. Aber das, was wir jetzt hier simulieren, kann man schon, ist ein hartes Fahrradleben. Und das kriegen wir so in zweieinhalb Tagen nachgestellt.
Normaler Tag bei Lukas Schwarzbauer.
So ungefähr.
Damit die Ketten bei Lukas Schwarzbauer nicht reißen, arbeiten die Ingenieurinnen und Ingenieure bei SRAM im Geheimen an neuen Teilen.
Ich bin jetzt erstmal gespannt. Wir durften in den Engineering-Bereich nicht so richtig rein. Sehr hermetisch versiegelt. Jetzt haben wir euch aber entführt. Drei Leute aus der Engineering-Abteilung. Ich bin erstmal gespannt, was ihr da so treibt. Und als erste Frage, was hat man euch denn erzählt, was ihr jetzt hier zu tun habt?
Wir wurden gefragt, ob wir Podcast machen wollen, und waren natürlich sehr begeistert, mal auf die große Bühne von dieser Spotify und Co. zu kommen, ja.
Ihr wollt schon immer Podcast machen.
Genau. Großer Traum.
Nee, ich habe es vor zwei Tagen erfahren, wir sind nämlich gestern Nacht erst aus Finale zurückgekommen. Dann habe ich mir im Auto nochmal einen Podcast angehört. Bin ganz froh, dass ihr uns eingeladen habt und nicht Bushido, wie es erst geplant war.
Kommt noch.
Genau, aber es ist auch Premiere für mich.
Ihr hattet Prio. So, jetzt darf sich jeder einmal vorstellen von euch. Ganz kurz und knapp, wer seid ihr, was macht ihr hier?
Ja, gerne. Also ich bin Robert, bin Kassett-Design-Ingenieur, also Entwickler für Kassetten seit 3 Jahren hier bei SRAM und hauptsächlich für Rennrad-Kassetten zuständig. Also wir teilen das so ein bisschen auf zwischen Mountainbike und Rennrad hier in Schweinfurt, und ich mache die Rennrad-Kassetten der nächsten und übernächsten Generation.
Jetzt kommt der Mountainbiker.
Nee, also das Zeug, was der Robert designt, mache ich im Endeffekt kaputt. Ich bin Testingenieur für Rennradkassetten, genau.
Genau, hallo, mein Name ist Mandy. Ich bin Versuchsingenieurin wie der Yannick und ja, ich mache hier im Grunde eigentlich Mountainbike. Also ich bin in dem Value Stream Mountainbike und wir werden vielleicht auch später noch ein bisschen rausfinden, dass es ja da eine kleine Überschneidung gibt. Und deshalb darf ich hier, glaube ich, heute mit sitzen.
Wir sind gespannt.
Was sind Versuchsingenieurs? Also außer, dass ihr Sachen kaputt macht, aber also...
Genau, also...
Das dachten wir, passiert in diesem Testlab.
Ja, genau das passiert hier im Testlab. Also im Grunde muss man sich vorstellen, dass jede Entwicklungsabteilung oder jedes Entwicklungsteam immer einen Versuchsingenieur zur Seite gestellt bekommt. Und das ist hauptsächlich dessen begründet, dass unsere Entwicklungszyklen halt so kurz sind, dass wir halt enorm auf Maschinen testen müssen, um überhaupt das ganze Leben von so einem Antriebsstrang abdecken zu können innerhalb eines Entwicklungszyklus und halt nicht nur auf die Gesamtdauer von der Entwicklung, sondern halt wir müssen das halt innerhalb von Wochen hier durchbringen, was das ja gesamte, die gesamte Erwartung ist an so eine Kassette über die gesamte Lebenszyklus.
Genau, der Unterschied würde ich sagen zu anderen Industrien und zur Bike-Industrie ist, dass es bei uns so gut wie keine Normen gibt. Es gibt einen ISO-Standard, der ist aber sehr begrenzt. Und an uns liegt es dann quasi auch, die Maschinen zu entwickeln, also Tests zu entwickeln und die dann quasi vor Produkteinführung sinnvoll auch durchzuführen.
Mhm. Also ich springe ja auch bei Rose so ein bisschen durch die Entwicklungsabteilung und wir müssen immer den Zedler-Test schaffen. Also sowas müsst ihr hier, ihr macht eure eigenen Maßstäbe quasi.
Genau, ich komme eigentlich aus der Automobilindustrie. Da hat man natürlich alles genormt, da war alles fix vorgeschrieben. Hier liegt es ein bisschen an uns, unsere eigenen Requirements zu schaffen, unsere eigenen Tests zu schaffen. Genau.
Aber da gibt es jetzt nichts, wo ihr euch in der Industrie irgendwie geeinigt habt mit den anderen Herstellern, wo man sagt, okay, Haltbarkeit, Stärke von gewissen, weil man könnte ja sonst gerade bei Kassetten ja also
ja, genau das,
bis ans Bodenlose gehen. So
genau das ist ja im Endeffekt so ein bisschen unser Geheimnis, was wir jetzt nicht unbedingt mit der Konkurrenz teilen wollen. Wo liegen unsere Grenzen? Wie legen wir die fest? Wie viele Zyklen soll so eine Kassette aushalten? Was ist die Lebensdauer?
Deswegen darf keiner rein. Ja, passt auf. 2000, boah, keine Ahnung, 3, 4 oder so. Ich erste SRAM-Kassette in der Hand gehabt. War leichter, natürlich, ne? Also hat man sich gekauft, weil war klar, super leicht. 1121, zehnfach oder zehnfach, glaube ich. Muss man schon sagen, die war relativ schnell durch. Die war aber auch noch nicht aus einem Teil, wie das dann heute so teilweise ist. Gut, ihr seid jetzt hier noch nicht seit 2000, weiß ich nicht wann. Und, aber erzählt mal, auf was wird so besonders Wert gelegt? Jetzt nicht irgendwelche Werte oder so, aber es geht schon noch, ihr wollt schon noch leichte Kassetten machen, ne?
Genau, also es kommt natürlich auf das Preislevel an, also wir haben ja Red Force, Rival, klassischem Sinne und ja, Gewicht ist natürlich, egal welches Preislevel, immer ein Requirement, was der Produktmanager ja vorschreibt und gerade auf dem Red-Niveau wollen wir da natürlich schon leichter sein als die Konkurrenz. Ja, und sonst, ich habe es ja schon erzählt, natürlich das gute Schaltverhalten, also dass die Kette möglichst geschmeidig von einem Ritzel aufs nächste springt, ist natürlich auch immer eine große Herausforderung und dabei darf natürlich bestenfalls nichts reißen oder kaputt gehen oder brechen und dafür sind dann Mandy und Yannick zuständig, das zu testen, dass wir quasi nicht über die Leichtbaugrenzen hinausgegangen sind, also ja, genau.
Ist es so, dass die Produktmanager kommen zu euch mit Ideen oder ihr als Ingenieure sitzt dann mit den Produktmanagern zusammen, entwickelt was oder wie läuft es?
Ja, teils, also 50-50 würde ich sagen. Ich meine, wir sind hier bei SRAM alle passionierte Rennrad-Gravel-Mountainbiker und haben natürlich irgendwie auch selber Ideen, was man vielleicht noch besser machen kann und die tragen wir dann an die Produktmanager ran. Und von denen kommen da natürlich auch die Inputs von den Herstellern, hey, wir brauchen ein 2x12-System oder bei Mountainbike 1x12 oder wie auch immer. Ja. Das ist so ein Geben und Nehmen, würde ich sagen. Ne?
Wie weit seid ihr voraus? Also jetzt irgendwann kommen eventuell neue Produkte raus und kommen andauernd immer neue Produkte raus, aber wenn ihr jetzt am Computer sitzt, was ihr da vor euch seht, wie weit voraus ist das? Also man weiß aus der Autoindustrie, weiß man ja, ne? Ich meine, wenn da irgendwie was rauskommt, wird als Highlight irgendwie deklariert, aber eigentlich sind sie ja meistens schon 5 Jahre voraus.
Genau, also grundsätzlich wisst ihr ja selber, wie oft wir irgendwie ein Upgrade von irgendeiner Kuppe rausbringen. Aber grundsätzlich hängt es auch davon ab, ob das jetzt eine komplette Neuentwicklung ist, wie es jetzt beispielsweise für die Transmission war. Da war natürlich mehr Entwicklungszeit nötig, als jetzt eine 11-fach-Eagle-Kassette auf eine 12-fach-Eagle-Kassette zu upgraden.
Okay.
Ich bin nicht ganz so tief im Thema, beziehungsweise habe ich keine aktuelle SRAM-Kassette. Ist es mittlerweile im Road-Bereich auch so, ich glaube auf der Eagle- oder Transmission-Kassette ist die Kette dann auch wirklich, die liegt, also es gibt unterschiedliche Zähne jeweils. Kommt das im Road-Bereich, ist es schon da, sind wir im Gravel-Bereich dann irgendwann soweit?
Genau, also mit den dicken und dünnen Zähnen, das ist momentan nur im Mountainbike-Bereich eingesetzt, im Rennrad-Bereich haben wir zumindest, was die Kassette angeht, ja, gleich dicke Zähne, sag ich mal. Am Kettenblatt schaut es ein bisschen anders aus, um einfach das besser zu führen, dass da die Kette nicht abspringt, aber an der Kassette sind die Zähne noch momentan alle gleich dick.
Kannst du kurz erklären, warum das so ist? Hast du vorhin schon getan, aber oder du?
Ja, so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen. Mhm. Vor 3 Jahren war ich noch keine Mitarbeiterin und da hatte ich mal gehört, hat mir jemand erzählt, dass SRAM das patentiert hat, dass es dicke und dünne Zähne gibt. Und damals war das halt der Fall für das Einfachkettenblatt vorne beim Mountainbike. Und dass es da auch Patentstreitigkeiten gab. Und damals war mir das total absurd. Ne? Da konnte ich gar nicht nachvollziehen, wie kann man denn sowas patentieren lassen? Und warum kann man darauf bestehen, dass man das Patent hat? Das war natürlich damals schon der Fall, weil man das für die Kassette umsetzen wollte, beziehungsweise schon dabei war. Und das Kettenblatt natürlich auch, dass diese Technologie genutzt hat. Aber das ist die Technologie, also der dicken und dünnen Zähne, X-Sync genannt, die heute auf dem Mountainbike Anwendung findet.
Das heißt, die Konkurrenz hat das nicht? Ist dünn, also ich kenne mich ja nicht so aus. Wahrscheinlich was Ähnliches, ne? Aber genau. Also jetzt
also am Kettenblatt von Eagle Transmission ist momentan die einzige auf dem Markt befindliche Kassette, die das X-Sync Shifting benutzt. Das ist ein komplett neu entwickeltes Schaltdesign und das führt eben ganz, ganz, ganz eng und gut die Kette, also an der Innen- und an der Außenlasche. Und deshalb haben wir nicht nur Schaltgassen für Inboard- und Outboard-Shifting, also runter- und hochschalten, sondern halt eben wir schalten nur in definierten Laschenpositionen und haben ein extrem gutes, ja, eine Führung der Kette auf der Kassette. Und das ermöglicht halt eben das Schalten unter enormen Lasten.
Wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe, muss die Anzahl der Zähne gerade sein. Und dann wird es schwierig bei einer Road-Kassette, weil die viel enger getaktet ist.
Ganz, ganz genau. Also da besteht der Rennradfahrer ja immer noch drauf, dass es ein Zahngangsprünge geben muss. Also ne, 10 Zahnritzel, 11 Zahnritzel, 12 Zahnritzel. Und das geht mit Eagle Transmission halt eben nicht. Also da hat man 2 Zahnsprünge. Das einzige Ritzel, was eine ungerade Zähneanzahl hat, ist das 21er. Das ist der 7. Gang. Und das ist, wo man das Setup drauf macht.
So, wir brauchen noch ein paar Anekdoten. So, was... Irgendwelche. Andi sagt, man braucht die Gänge halt auch.
Die sind mit 10-22 Kassetten damals noch gefahren, oder Thorsten? Also.
Der Unterschied, was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, wenn beim Rennradbereich dann immer über Shift Speed geredet wird und beim Mountainbike-Bereich durch dieses X-Sync das vielleicht anders geworden ist, dann muss man sich auch immer überlegen, wie wichtig ist am Shift Speed, wenn man unter Volllast schalten kann. Dem Rennradfahrer ist der Shift-Speed dann sehr wichtig. Beim Mountainbike wirfst du den Gang ein und er kommt halt. Und ob der 0,2 Sekunden später kommt, ist dir dann auch egal, wenn du unter Volllast weiter pedalieren kannst.
Ja. Anekdötchen. Ich fahre amateurmäßig Mountainbike-Rennen. Meine beste Stage-Zeit ist, wenn es über Wurzelnberg hochgeht. Und das ist nicht, weil ich gerade starke Beine habe, sondern einfach, weil ich schalten kann wie eine Verrückte. Ja.
Also du testest in Realbedingungen. Wie sieht's bei euch aus?
Ja, absolut auch. Also ja, bin auch eher der Mountainbiker und Gravelbiker, aber das Rennrad gehört natürlich zu meinem Arbeitsgerät dazu. Also ist Teil des Jobs hier auch ab und zu mal rauszugehen und das Zeug Probe zu fahren, was man hier selber entwickelt. Dann merkt man, glaube ich, selbst am besten, ob es funktioniert oder nicht. Ne?
Wie weit sind wir bei Kassetten, Ketten, Kettenblättern am Limit oder vom Limit entfernt? Was Gewicht angeht. Und dann auch, dass der Verschleiß auch noch dazu passt irgendwie. Road jetzt.
Ja, also man kann natürlich über Materialveränderungen das sicherlich noch was rausholen. ja, so Themen wie ja, Titan oder so sind natürlich immer ein Thema.
Das wird aber auch extrem teuer dann, ne?
Genau, wird extrem teuer und ja, was vielleicht auch zu dem Thema vorhin passt, dem X-Sync, gerade im Fahrradbereich ist sehr viel patentiert. Also die Konkurrenz patentiert sehr viel, wir patentieren auch viel und man muss natürlich auch ja, gucken, wie man ja, die einfach nicht verletzt, die Patente. Ne? Und das schränkt die Möglichkeiten auch schon manchmal ein. Ja.
Okay, also quasi blockiert man sich so ein bisschen gegenseitig auf einen
Bereich. Ja, die Innovation wird schon ein bisschen blockiert, ja. Ja, okay. Würde ich schon sagen.
Ich würde gerne noch was zu dem Thema Verschleiß sagen, weil da sprechen wir, glaube ich, gerade über zwei unterschiedliche Sachen, auch gerade wenn es um den Leichtbau geht. Also Verschleiß und Dauerfestigkeit sind im Endeffekt zwei Paar Schuhe. Der Verschleiß ist auch abhängig von der Person, wie nutzt die ihr Fahrrad, wie oft wechselt die Kette, maßgeblich für den Verschleiß der Kassette verantwortlich. Leichtbau geht dann mehr in den Bereich Dauerfestigkeit der Kassette und Betriebsfestigkeit eben, wann treten Brüche auf, wann ist das Material ermüdet und die werden auch komplett unterschiedlich abgetestet.
Ohne jetzt irgendwelche Betriebsgeheimnisse preiszugeben, aber ihr seid ja eigentlich diejenigen, die so völlige Future-Visionen auch im Kopf haben könnten. So jetzt nicht, an was arbeitet ihr gerade, sondern was könnte man sich in 10, 15 Jahren vielleicht vorstellen? So
das wäre meine Frage jetzt gewesen. Wie lange haben wir überhaupt noch eine Kette am Fahrrad? Ja, ich meine, in unseren Köpfen spuken natürlich auch coole Ideen rum, aber wir haben zum Beispiel auch zwei große Advanced Development Bereiche, die dann so diese Next Steps machen und die Überlegungen anstellen. Genau.
Zwei ganz große Dinge, die man immer wieder anführen muss, also, oder es sind eigentlich drei. Also es gibt genau einen Bereich, in dem bei einem Antrieb für einem Fahrzeug eine schaltbare Kette benutzt wird, ist das Fahrrad. Das ist so. Ne? Das scheint erstmal einem absurd, aber die nächsten beiden Dinge, die ich anführen möchte, ist, wenn es um Gewicht geht, ist eine schaltbare Kette unschlagbar. Also bisher gab es noch nicht, was das hat schlagen können in Sachen Gewicht. Und das Dritte, und das ist, glaube ich, gerade für den Rennradbereich total ausschlaggebend, ist Effizienz. Also eine Kette ist unfassbar effizient und da kommt beispielsweise ein Getriebe lange, aber ganz lange nicht hin.
Und da sind wir auch noch nicht am Ende, ne? Also ich glaube, beim Ketten kann man ja auch noch viel machen, ne? Also ich meine, ja klar, dieser Wachstrend kommt, ist jetzt eh immer mehr am Aufkommen, aber auch was die Hersteller ja selbst schon an Produkten ausliefern, da gibt es ja auch noch ganz, ganz viele Schritte, die man gehen kann.
Ja, absolut. Also ich glaube, wir sind selber überrascht, was da immer noch geht. Ich habe in letzter Zeit mal wieder mit einem alten Freund von mir gesprochen, der ist schon ein bisschen älteres Semester, also eher so Thorstens Alter.
Das ist der Bild. Thorsten weinend in der Ecke.
und der meinte zu mir, ja, er dachte damals, wo 3x8 rauskam, das sei schon der Nabel der Welt und jetzt fahren wir hier mit 1x12 rum und Campagnolo mit 1x13. Das ist schon Wahnsinn, was da noch geht und wo man auch immer wieder denkt, boah, jetzt ist doch irgendwie ein Ende erreicht, ne? Sieht man ja bei den Rennrädern allgemein auch, die werden irgendwie von Jahr zu Jahr leichter, wo dann Gewichte irgendwo angebaut werden müssen, damit sie das Limit nicht ja, untersteigen oder unterbieten. Mhm. Das ist schon Wahnsinn, ja.
Inwieweit spielt Design eine Rolle bei euch? Ich meine, die Kette von SRAM hat ein besonderes Design, auch die Ritzel. Denke da schon drüber nach oder geht es natürlich erstmal um Funktionalität und dann kommt das Design?
Ja, erstmal geht es natürlich um Funktionalität, aber relativ schnell, wenn klar ist, okay, die neu designten Gänge schalten gut, geht es dann natürlich auch gerade bei den Abschlussritzeln um Design-Feel. Also wir haben eine Product Appearance Group in Chicago, hauptsächlich in den Industriedesign, da sitzen auch einige Kollegen hier in Schweinfurt, die dann wirklich ja sagen oder gucken, dass das Produkt auch dem Designstand der Technik, sage ich mal, entspricht. Also vor ein paar Jahren war dieses Skin-Tech-Design, so hieß es damals, also wie wenn man eine Decke über eine Oberfläche legt, dann so ganz geschmeidig drüber. Das war so die Red 2022 Version, sah so aus. Und ja, jetzt geht's halt immer mehr in eckige Formen. Das nennt sich Hone Design. Genau, also ist, glaube ich, auch ein Markenzeichen von SRAM, dass unsere Produkte verdammt gut aussehen und leicht sind und haltbar. Da wird sehr viel Wert drauf gelegt, würde ich sagen. Also gerade wenn man sich die Konkurrenzprodukte daneben legt, dann ist es, glaube ich, auch sichtbar. Und ja, auch die Farbwege sind natürlich immer wieder gern gesehen bei uns. Also die Regenbogenkassetten, ja. Die goldenen für die Weltmeister und Olympiasieger. Genau, also da wird schon Wert drauf gelegt.
Kann ich euch irgendwie bestechen, um so eine Kette zu bekommen oder so einen Ritzel?
Eine goldene?
Ja, ich sage dessen sage ich bestechen. Also ich meine, wenn ich Weltmeister bin, dann...
Ja, aber man fühlt sich damit ganz schnell ganz schlecht. Wenn wir auch manchmal damit rumfahren, dann passt es auch nicht.
Ihr fahrt damit auch rum?
Ja, ja. Also haben wir uns natürlich gesichert in der Entwicklung.
Okay.
All the gear, no idea.
Ich merke schon, also ich muss ganz viele SRAM-Produkte kaufen, um so einen Eagle zu bekommen.
Ja, oder du steigst doch nochmal in den aktiven Radsport ein und wirst halt Weltmeister.
Dann, nee, ich bin ja... Oh, das tut weh gerade. Nee, ich bin gerade im aktiven Radsport und könnte sogar noch Weltmeister werden. Also Ziel ist es zumindest.
Stimmt, mit Cyclocross, ne?
Nee, Gravel.
Aber Gravel. Jetzt, oh, heide, nein.
Aber jetzt, das waren jetzt ganz viele Schüsse, aber ist auch egal.
Komm, einen hast du noch. Neue Red ja jetzt released und wir haben hier drei Entwickler sitzen, die beteiligt waren und uns mal ein paar schlaue Dinge erzählen können, die jetzt optimiert wurden.
Genau, wir haben jetzt zwei neue Übersetzungen auf den Markt gebracht auf dem Red-Niveau, also die 1030 und 1036 ist es neu dazugekommen. Vorher gab es nur 1028 und 1033 und ja, das ist eigentlich so die Hauptneuerung, neben ein paar Gramm Gewicht, die wir noch rauskitzeln konnten aus der ganzen Thematik, also ja, höher, schneller, weiter.
Aber bei der 1036 sind es ja schon ein paar sehr viele Gramm, oder? Weil das war ja vorher eine Force.
Genau, richtig. Also die gab es nur auf Force-Niveau und aber auch bei der 1028 und 1033 konnten wir zumindest noch ein paar Gramm rausholen auf dem Papier.
Was ist deine Lieblingsübersetzung?
Ich fahre am liebsten die 1030 und 1036, tatsächlich die 229. Ich bin der Meinung, was anderes braucht es nicht vielleicht, aus meiner Sicht, weil die 1030 für flache Etappen, flache Ausflüge, wie auch immer, und die 1036 dann, wenn es an den Berg geht. Aber natürlich die 1028 mit der sehr feinen Abstufung unten auf den Einzahnsprüngen ist natürlich für Leute mit bisschen mehr Muckis in den Beinen sicherlich auch noch relevant, und die 1033 mit dem ein bisschen größeren Rettungsring hinten drauf. Ja. Ja.
Wo wir es gerade von der neuen Red Explore haben, die jetzt rausgekommen ist. Paul ist ja hier unser Fachmann.
Genau, wir haben jetzt eine neue Kassette auf den Markt gebracht, 1046, ja, wie es der Name schon sagt, 13 Gänge. Ja, große Neuerung ist natürlich neben dem einem Ritzel, was dazugekommen ist, auch der Direct Mount RD, also das Direct Mount Schaltwerk, was wie bei unseren Mountainbike-Schaltungen direkt an den Rahmen montiert wird, ohne Schaltauge, also ja. Genauso wie bei den Transmission-Schaltungen schon. Und das ist so die große Neuerung, neben der natürlich größeren Bandbreite und trotzdem vielen Einzahnsprüngen weiterhin auf den etwas kleineren Gängen.
Warum seid ihr auf 13 gegangen?
Einfach die Bandbreite 1046, also die Explore hat ja natürlich den Gravel-Fokus. Wir hatten schon die 1044-Kassette, aber hatten da auf der 1044, auf der alten Explore, sage ich mal, auf den kleineren Gängen den Sprung 10, 11, 13, 15. Und jetzt haben wir einfach die Möglichkeit, durch das eine Ritzel mehr, was wir eingebaut haben, da einen schöneren Übergang zu haben, also 10, 11, 12, 13, 15. Ne?
Okay.
Genau.
Und das Gute ist ja eigentlich daran, man könnte jetzt denken, dass man alles neu braucht, aber eigentlich funktioniert ja alles im System miteinander, also alle Access-Produkte. Ne? Also man kann weiterhin einen normalen Red, wenn man jetzt sagen, man kauft sich irgendwie die Straßengruppe und will dann ein Rad upgraden, irgendwie ein Gravelrad upgraden, kann man quasi die neuen Schalthebel fahren mit der 13-fach Schaltung, genau. Aber gleichzeitig auch mit der 12-fach,
genau,
weil...
Richtig. Genau, weil das alles natürlich kompatibel ist miteinander. Das ganze Access-Universum passt zueinander. Also sämtliche Schalthebel und Schaltwerke lassen sich per se paaren oder kombinieren miteinander. Also ich kann Rival-Schalthebel mit Red-Schaltwerk fahren und andersrum und so weiter und so fort. Und könnte sogar, wenn ich will, einen Mountainbike-Shifter fahren, wenn mir das an meinem Rennrad gefällt. Also ist alles miteinander kompatibel per se.
Ja, und es ist noch immer die gleiche Kette.
Korrekt.
Genau, weil das dachte ich zuerst, wird vielleicht da eine Veränderung geben, aber ihr habt ja hinten dieses UDH oder das Direct Mount Schaltwerk jetzt, damit ihr den Raum geschaffen habt, oder um dann die Kette beibehalten zu können. Ist das richtig oder habe ich das falsch aufgenommen bei der Beschreibung?
Und zwar ja, ist eigentlich diese 13-Fach-Kassette, die kommt so ein bisschen aus dem Mountainbike-Bereich. Also da wurde die Grundstruktur von dem Schaltwerk eben aus dem Mountainbike-Bereich übernommen. Und auch der Rahmenstandard, also nicht nur dieses UDH, der Universal Derailleur-Hänger, sondern halt auch die Framefit-Spec wurde übernommen aus dem Mountainbike-Bereich. Und da hat man halt schon damals in den Mountainbike-Produkten oder Projekten drauf geachtet, dass man sich dann Platz kauft für einen 13. Gang. Und genau, die Kette ist gleich geblieben, ja.
Genau, also, und somit auch der Freilauf, wenn ihr einen SRAM-Freilauf habt,
genau,
da
also
kriegt ihr Kassetten rauf.
Bei Road und die 1x13 zählt zum Road-Bereich, braucht ihr den XDR-Freilauf und bei Mountainbike den XD-Freilauf. Mhm. Und genau, das passt zueinander, ja.
Wahrscheinlich sind die Ingenieure, die ihr gerade gehört habt, nur halb so alt wie Michael Jakob, der Leiter des Musterbaus. Er muss täglich umsetzen oder ausbaden, was aus dem Engineering kommt. Aber spannend ist vor allem seine Geschichte, die er schon mit seiner Ausbildung bei Sachs gestartet hat und jetzt bei SRAM mit haargenauen digitalen Fräsmaschinen fortsetzt.
Alright, wir haben uns aus dem Musterbau von unserer Führung gerade mal hier in ein kleines Separé verzogen, wo wir unsere Aufnahmetechnik aufgestellt haben und Michael Jakob mitgenommen, das ist der Chef vom Musterbau, kann er gleich nochmal selber erzählen. Der ist schon ganz gespannt, weil ich habe den nämlich hier als Stargast angekündigt aus meiner letztjährigen Führung hier. Das waren auf jeden Fall sehr spannende Geschichten und der beste Dialekt hier in der Firma. Und ja, er ist einer, der eben von SRAM übernommen wurde aus der vorherigen Firma Sachs. Also hat er hier wirklich noch viel mehr Expertise als der ganze Rest. Und ist wahrscheinlich hier eine einheimische Pflanze.
Ja.
Und ich habe direkt eine Frage vorweg, bevor du uns hier schlaue Sachen erzählst. Was hast du damals ehrlich gedacht, als ihr erfahren habt, die amerikanische Firma SRAM übernimmt eure Sparte?
Puh, das war am Anfang was natürlich sehr gemischte Gefühle. Man wusste ja nicht, wie es weitergeht, ob das alles so einschlägt, wie es uns verkündet worden ist. Es war schon mit sehr gemischten Gefühlen, also auch Angst dabei, ja.
Und jetzt rückblickend?
Alles richtig gemacht. Ich sag ganz ehrlich, ich bin richtig froh, bei SRAM zu sein, ein Teil von SRAM zu sein und ja, ich bin richtig begeistert, SRAMI.
Okay, und jetzt darfst du dich kurz vorstellen.
Ja, ich bin Michael Jakob, bin 61 Jahre alt, bin der Leiter im Musterbau seit 2010. Vorher war ich lange Jahre Stellvertreter, habe im Musterbau seit 1986 gearbeitet als Schlosser. Habe also da alles durchgemacht.
Entschuldigung, aber Musterbau schon immer dann bei Sachs als?
Bei Sachs, ich habe bei Sachs praktisch schon im Musterbau gewechselt, war aber vor dem Musterbau noch 2 Jahre in der Instandhaltung bei Sachs, aber auch im Nabenbereich oder Zweiradbereich. Und vorher war ich in der Fertigung, das heißt also in der Nabenfertigung und habe da auch Schichten gearbeitet als ganz normaler Schichtarbeiter und vorher eben die Ausbildung bei Sachs von 1978 bis 1982, 3,5 Jahre. Zwischendrin noch wegen Bundeswehr, war ja damals noch Pflicht, auch da, ja.
Und kommst du hier direkt aus Schweinfurt oder aus der Gegend?
Nee, ich gebürtig bin ich also aus Untereuerheim. Das ist von da aus 15 Kilometer weg. Wohne aber jetzt seit 2011 in Lülsfeld. Das ist 25 Kilometer von da und ja, hab da ein Einfamilienhaus, hab zwei Kinder und wie gesagt, bin zwei Stiefkinder noch und bin verheiratet.
So, jetzt in die technischen Details hier. Was lasst ihr hier für eine Magie walten? Ich kann mich auf jeden Fall noch lebhaft daran erinnern, dass du das super erklärt hast, da als wir letztes Jahr hier waren, was im Musterbau so passiert, von der Idee, die kommt von den Ingenieuren und dann setzt ihr euch dran und habt jetzt so die ganzen Produkte, die eigentlich im Road-Bereich oder Mountainbike-Bereich da, gerade die Schaltwerke und die Kassetten, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, die sind alle bei euch durch die Hände gegangen vorher, ne?
Ja, genau. Also es ist bei uns so, dass wir eigentlich die Ersten sind, die sowas sehen. Wir bekommen die Ideen, sprich die Modelle von den Ingenieuren. Wir sprechen das dann mit den Ingenieuren zum Großteil auch oder oft durch, wie wir das fertigen können. Es gibt öfters auch mal Probleme von der Fertigung, von der Idee, wie man es fertigen kann, weil einfach Sachen dabei sind, die man so nicht fertigen kann. Man muss umdenken, aber von der Sache her geht es dann bei uns, nimmt es seinen Lauf, indem dass der Ingenieur kommt, bringt seine Zeichnung, sein Modell und dann sprechen wir das durch und dann geht es bei uns in die Planung. Das heißt, ich oder mein Stellvertreter jetzt, der Matthias Rüdiger, wir nehmen das in die Hand, wir planen dann das Teil. Wie packen wir es an, welches Material brauchen wir, welche Arbeitsschritte brauchen wir, welche Verfahren brauchen wir und machen auch eine grobe Zeitplanung, bis die Teile fertig sind. Also das nimmt bei uns so im Schnitt, haben wir zwischen 3 und 5 Wochen, sage ich mal, für die Fertigung, je nachdem wie komplex das ist und was alles dran hängt.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr dann im Musterbau noch?
Also wir sind jetzt im Musterbau 12 Mitarbeiter. Wir waren bis 2019 waren wir 8. Aber nachdem SRAM ab 2019, 20 immer stärker gewachsen ist, haben wir auch im Musterbau aufrüsten müssen. Das heißt, wir haben maschinell aufgerüstet und auch personalmäßig. Und sind jetzt praktisch um 50% gewachsen, plus auch den Maschinenpark.
Und wie viele Produkte entwerft ihr so parallel oder geht das dann immer bei allen 12 über die Werkbank, wenn irgendeine neue Idee von den Ingenieuren kommt?
Ja, das geht bei uns also über die Werkbank, wenn eine neue Idee von den Ingenieuren kommt. Also wir können nie sagen, es geht mit so und so viel Produkte machen wir es ja. Wir können eins sagen, dass wir zum Beispiel im vergangenen Jahr jetzt über 14.000 Teile bei uns im Musterbau gefertigt haben. Das ist sehr, sehr viel. Das war auch die Höchstzahl, seitdem dass wir diese Statistik führen. Und ich sag mal, Tendenz weiter wachsend.
Ja.
Und bei euch entsteht dann quasi alles von Einstiegsgruppe hin zu High-End.
Ja. Okay. Ja.
Und das ist dann auch für euch eigentlich egal, was es ist, ne? Also ich meine, ihr habt immer den gleichen Ablauf.
Genau.
Also wenn man euch jetzt irgendwie eine Autokupplung hinlegen würde als Idee, würdet ihr das halt auch fertig bauen.
Genau. Es ist bei uns, wenn man zu uns eben das Projekt zu uns bringt, sprich das Modell, die Zeichnung, ob das jetzt, ich sag's mal salopp, für Auto ist oder für ein Fahrrad oder für ein Motorrad, ja, wir können das, sag ich mal. Und wir merken das ja, wenn von der Fachhochschule, wenn wir dann Studenten bekommen, die einfach mal reinschauen oder wir arbeiten ja auch mit der Fachhochschule zusammen, die dann richtig begeistert sind, was wir alles können bei uns im Musterbau. Und wir sind sehr, sehr vielfältig. Also wenn man bei anderen Firmen rumkommt, das ist natürlich schon für manche ist das ein Augenschmaus.
Du hast letztes Mal, glaube ich, auch erzählt, dass ihr so teilweise zu Firmen fahrt und euch Maschinen vorführen lasst und wirklich besondere Maschinen auch für hier dann geliefert bekommt.
Ja, das stimmt. Also es ist ja so, man muss immer wissen, für was brauche ich welche Maschine, und da kann ich nicht einfach aus dem Katalog eine Maschine kaufen. Wenn ich jetzt einfach Beispiel Fräsmaschine sehe, Fräsmaschinen haben wir seit 2019, haben wir zwei Fräsmaschinen gekauft. Die sind beide von einer Schweizer Firma, von der Firma Fehlmann. Da haben wir uns Fräsmaschinen von unterschiedlichen Herstellern einfach zeigen lassen, teilweise auch bei anderen Firmen, weil manchmal ist es besser, man sieht die Fräsmaschine nicht im Vorführroom, sondern in Aktion bei einer Firma. Und da ist es oft interessant, auch mit dem Werker, der die Maschine bedient, zu sprechen, weil der erzählt dann auch schon mal die negativen Seiten, was so eine Maschine hat. Und da ist es also so, dass wir also eine Maschine, wenn wir kaufen, das ist bei uns so, ich sag mal, ein Zeitplan von einem Viertel bis halb Jahr, wo wir einfach Maschinen vorführen oder Vorführungen anschauen, wo wir uns dann zusammensetzen, miteinander reden, Vorteile, Nachteile von einer Maschine. Und dann wird die Entscheidung getroffen. Und da muss ich aber sagen, ein großes Lob an unsere Geschäftsführung, die nicht sagt dann, wir wollen die und die Maschine nur, weil sie günstig ist, sondern die Maschine, die für unsere Zwecke geeignet ist.
Kommt ihr eurerseits irgendwo an so ein Limit auch, wo ihr sagt, okay, gut, das wird jetzt immer kleinteiliger, immer das Material wird immer dünner, also gerade bei den Kassetten, das ist ja krass, wie es mittlerweile aussieht, auch Schaltwerke. Also ich meine, überall versucht man nochmal Gewicht zu sparen. Seht ihr da für euch ein Limit oder habt ihr da noch sehr, sehr viel Spielraum auch?
Also ich sehe das so, dass das noch nicht ausgeschöpft ist, unsere Fähigkeiten. Ich denke, da ist noch genügend Potenzial nach oben da, und ich sehe da auch momentan wirklich keinerlei Probleme, dass wir irgendwo an unsere Grenzen stoßen. Mhm. Es gibt vielleicht Sachen, wo wir sagen dann, okay, das müssten wir extern machen, weil wir einfach die Maschinen nicht haben. Aber ich sag mal, 90-95% können wir bei uns im Haus machen.
Erinnerst du dich an irgendeinen Teil, was eine besondere Herausforderung war, wo ihr länger gebraucht habt, bis ihr es so hingekriegt habt, wie der Techniker wollte, oder?
Ist schwierig, weil wir haben öfter solche Problemfälle, wo wir einfach mal knobeln. Also ich kann mich erinnern, wir haben also zum Beispiel eine Drahterodiermaschine bekommen. Ich habe damals das Drahterodieren als absoluter Newcomer gelernt.
Jetzt musst du kurz erklären, was Drahterodieren ist.
Drahterodieren ist also, man schneidet mit einem elektrisch geladenen Draht, der ist 0,25 mm stark, und da kann man mit diesem Draht kann man alles schneiden, was elektrisch leitend ist. Das heißt Kupfer, Messing, Stahl, Aluminium. Der Draht ist elektrisch geladen, der Funke springt vom Draht aufs Bauteil über und schmilzt das Material raus. Man kann damit sehr genau arbeiten, also wir arbeiten da plus minus ein Hundertstel Millimeter, und da haben wir Zahnräder geschnitten, und wir haben uns gewundert, die Zahnräder, die werden einfach nicht so, wie wir wollen. Ein Zahnrad hat ja Evolventen, und da war immer eine Seite gerade, die andere Seite war Evolvente, und wir haben da rumgemacht und gebastelt, bis dann ein Servicetechniker gekommen ist, und dann haben wir gesagt, ey, warum funktioniert das nicht? Und dann hat er gesagt, ja, da müsst ihr mehrere Schnitte fahren. Und das war natürlich für uns das Highlight, dass wir das dann so hinkriegt haben, dieses Zahnrad genau, wie es werden sollte. Wir haben auch dann, aber weil wir sowas zum Senkerodieren fremd vergeben haben, denn diese Firma, die es für uns gemacht hat, haben wir auch entdeckt, dass die genau den gleichen Fehler gemacht hat. Wir haben es aber auch dann gleich darauf hingewiesen. Ja, das sind solche Sachen. Man hat oft, ja, wir haben schon sehr komplizierte Teile manchmal, aber ja, das ist unsere Aufgabe, und das ist auch die Herausforderung und der Spaß bei unserem Job. dass man einfach jeden Tag neue Herausforderungen hat.
Wichtige Frage, fährst du es auch auf dem Fahrrad?
Ja, also ich fahre auch ein Fahrrad mit SRAM-Schaltung, ja. Aber ein E-Bike, ja, mit SRAM-Schaltung, doch. Ja.
Letzte Frage von mir, was ich interessant finde, es klingt so und ich glaube es ist auch so, dass ihr die absoluten Profis da in Metallbearbeitung seid und ich glaube jetzt, wenn hier jemand dann den Podcast hört, der Bock auf so einen Job hat, dem glitzern die Augen, aber wie macht ihr es mit Carbon? Es sind ja doch immer hier und da vielleicht am Schaltkäfig oder so weiter auch mal ein paar Carbon-Teile an der Schaltung verbaut. Könnt ihr die hier auch machen oder sagt ihr einfach, wir nehmen hier jetzt ein Metall, was dem gleichkommt und es wird dann im Endprodukt in Carbon eingebaut?
Also wir bearbeiten inzwischen Carbon, ist natürlich ganz ehrlich bei uns nicht so gern gesehen, weil diese Carbonfaser natürlich sich auf der Führungen von den Maschinen absetzen. Wir versuchen das dann gleich abzusaugen. Und natürlich ist das wie Schmirgelpapier auf der Führungen. Aber wir machen es inzwischen, aber eigentlich eher selten.
Ganz ehrlich. Bei euch werden alle Teile von so einer Schaltung erstmal alles in Stahl oder Aluminium gemacht und dann...
Ja, genau.
Gucken die Ingenieure, was man davon auch in Carbon machen könnte.
Genau, okay. Genau. Und die lassen es dann aber meistens dann extern dort direkt herstellen, dass wir die Formen machen und lassen es dann dort kleben.
Okay. Meine letzte Frage, selber eine Fahrradaffinität gehabt, bevor du bei Sachs angefangen hast? Oder war es einfach nur ein Job, den du quasi ja, angetreten bist und jetzt...
Mein Vater war bei Sachs. Und er war in der gleichen Abteilung. Und er war als Schlosser in der Abteilung. Und gut, in den 1978 war das natürlich nicht so wie heute, dass die Stellen gesät waren. Man musste sich da wirklich überall bewerben. Und man hat halt das einfach genommen, wo zugesprungen hat und wo man bekommen hat. Mhm. Und ich habe bei Sachs dann eben, man musste ja Einstellungstest etc. machen und da bin ich genommen worden. Ich habe also die Prüfung mitgemacht und habe da eine Zusage von Sachs gekriegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Jahr habe ich manchmal gedacht, oder das erste halbe Jahr, das streiche ich am besten aus meinem Leben, weil das war also überhaupt, da habe ich mir gedacht, mein Gott, was hast du dir da angetan? Ich war überhaupt nicht begeistert von dem Beruf. Überhaupt nicht. Ich hatte dann einen sehr, sehr strengen Ausbilder. Heutzutage würde der wahrscheinlich hinter Gittern sitzen. Aber und das war natürlich dann die Begeisterung nicht so groß. Inzwischen muss ich sagen, ja, ich liebe meinen Beruf. Ich liebe meinen Beruf und ich bin heute froh, dass ich das weiterhin so durchgezogen habe und bin begeistert davon, von meinem eigenen Beruf. Ja, doch. Und ja. Von der Abteilung, von der Firma, vom Job, alles.
Ich wollte gerade sagen, das gibt es ja jetzt an die Jüngeren weiter auch.
Ja, ja. Ich versuche es an Jüngere weiterzugeben. Und man sieht ja, wir haben ja junge Mitarbeiter in der Firma, die mir inzwischen auch, ich sag mal, mit unserer Begeisterung angesteckt haben. Mhm. Ja.
Gut.
Wie viele Tour de France-Siege haben Produkte von dir jetzt geholt?
Keine Ahnung.
Na, mal mindestens, okay, es waren jetzt nicht alles Tour de France, aber sechs. Ich sehe, bei euch tragen jetzt auch alle die T-Shirts, ne, mit 6x6
ja.
Hinten drauf.
Ja.
Wird mit Stolz getragen, ja.
Ein großes Dankeschön nochmal an SRAM für die Einladung. Es ist immer großartig, hinter die Kulissen schauen und Entwicklungen beobachten zu können. Und vor allem hoffen wir, diese Eindrücke ein bisschen an dich weitergeben zu können und dir mehr Lust auf Technik zu machen. Also, ciao von uns, bis zum nächsten Mal im Materialwagen.